The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen wunderbaren guten Morgen. Mein Name ist Dagmar Rosenfeld und ich freue mich, Sie in den Tag begleiten zu dürfen. Heute ist Mittwoch, der 13. November. Die Geschichte des Solidaritätszuschlags beginnt mit einem Krieg, dem Zweiten Golfkrieg. Am 2. August 1990 rücken irakische Panzer in das benachbarte Kuwait ein. Wenige Monate später interveniert eine von den USA geführte internationale Koalition. Deutsche Soldaten sind nicht dabei, aber deutsches Geld. Mit 16,9 Milliarden D-Mark beteiligt sich die Bundesrepublik an den Kriegskosten. Finanziert wird das durch eine zusätzliche Abgabe der Steuerzahler. Im Juni 1991 tritt das Gesetz zur Einführung eines befristeten Solidaritätszuschlags in Kraft, um zusätzliche Aufgaben im Mittleren Osten, Südost- und Osteuropa und in den neuen Bundesländern zu finanzieren. Dieser Soli sollte nach einem Jahr auslaufen und er tat es auch, um dann aber wieder neu erhoben zu werden. Solidarität, das ist die Zärtlichkeit der Völker, ist bei der Schriftstellerin Jocanda Belli zu lesen. So gesehen ist der Solidaritätszuschlag die finanzielle Zuneigung eines wiedervereinten Volkes. Begründet wurde seine Wiedereinführung mit den finanziellen Erblasten im Zusammenhang mit der Herstellung der Einheit Deutschlands.
Ihr könnt euch drauf verlassen. Das Geld ist bei uns total gut angelegt. Kommt doch mal vorbei und schaut euch an. Die Autobahn. Bei uns ist die Autobahn vierspurig in jede Richtung. Selbst der Standstreifen ist zweispurig.
So der Dresdner Comedian Olaf Schubert über den Solidaritätszuschlag. In dieser Satire schwingt mit, was in der Debatte um die Abgabe immer wieder vorgebracht wird. Der Aufbau Ost ist doch abgeschlossen.
Heute ist ein besonderer Tag.
Nur ist der Soli bei seiner Wiedereinführung 1995 eben nicht zeitlich befristet worden. Seitdem hat der Bund durch diese Ergänzungsabgabe rund 400 Milliarden Euro eingenommen.
Und deshalb sage ich, ist heute ein besonderer Tag, weil der Solidaritätszuschlag jetzt heute nicht mit einem neuen Zweck verwendet wird, wie das einige immer wieder vorgeschlagen haben, sondern wir schaffen ihn ab für 90% derjenigen, die ihn heute zahlen.
Sie hörten den Olaf Scholz aus dem Jahr 2019, damals Bundesfinanzminister, zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags für 90% der Steuerzahler. Seit 2021 berappen nur noch die von der SPD sogenannten Besserverdiener den Soli, darunter viele Selbstständige und rund 500.000 Unternehmen. Gegen die nicht vollständige Soli-Abschaffung reichten 6 FDP-Abgeordnete bereits vor 4 Jahren Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein. Am Dienstag fand nun in Karlsruhe die mündliche Anhörung statt. Florian Tonka, einer der liberalen Klagenden und bis vergangene Woche noch Staatssekretär im Finanzministerium, sagte den Kollegen von Welt TV:
Auch der Solidaritätszuschlag hat rechtliche Voraussetzungen. Man kann den nicht nach politischer Lust und Laune einfach erheben, weil man sagt, wir brauchen das Geld oder die sollten mehr zahlen oder die sollten weniger zahlen. Das ist nicht der Punkt. Die Frage ist, hat der Bund, hat die Bundesebene einen finanziellen Extrabedarf, der über das Normale hinausgeht und dafür muss er einen Grund benennen. Und der Grund, warum man den Soli mal eingeführt hat, die Wiedervereinigung, die Kosten über den Solidarpakt, dieser Grund ist entfallen. Wir unterstützen auch heute und weiterhin schwächere Regionen in Deutschland, aber das hängt nicht mehr davon ab, ob die in Ost- oder in Westdeutschland liegen, sondern ob sie Nachholbedarf und Unterstützung brauchen.
Die Vorsitzende Richterin in Karlsruhe verwies in ihren Eingangsworten auf ein Verfahren aus den 70er Jahren, als sich das Verfassungsgericht schon mal mit einer Ergänzungsabgabe befassen musste. Und damals hatten die Richter ausdrücklich offen gelassen, ob die Abgabe wieder abgeschafft werden muss, wenn die Voraussetzungen für die Erhebung entfallen. Vertreter von SPD und Grünen argumentierten nun in Karlsruhe mit dem erhöhten Finanzbedarf des Bundes, etwa für Verteidigung, den Krieg in der Ukraine und die marode Infrastruktur. Aus ihrer Sicht geht es also nicht um die Kosten der Wiedervereinigung im Besonderen, sondern die Ausgaben des Staates im Allgemeinen. Also ein Dauersoli, weil irgendwas ist ja immer. Erinnert sei an die Schaumweinsteuer, die Kaiser Wilhelm II. Einst einführte, um seine Kriegsflotte zu finanzieren. Die Monarchie gibt es in Deutschland schon lange nicht mehr, die Sektsteuer aber schon. Wer beim Soli die Korken knallen lassen kann, das ist noch offen. Ein Urteil aus Karlsruhe wird erst nach der Bundestagswahl erwartet. 12 Milliarden Euro hat der Bund zuletzt durch den Soli eingenommen. Sollte das Verfassungsgericht die Ergänzungsabgabe kippen, wäre das in jedem Fall eine Probe für die Solidarität in einer künftigen Koalition. Schließlich hat eine ganz ähnliche Summe, die im Haushalt fehlte, mit zum Bruch der Ampelkoalition geführt. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Im Interview: Omid Nuripur, noch Parteivorsitzender der Grünen, erklärt, warum die Ampel gescheitert ist.
Das emotionale Vakuum nicht haben füllen können nach einer gefühlten Stabilitätsära Merkel.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt hat die neuen Zahlen von Home Depot. Außerdem wundern wir uns, warum Menschen in Australien Schlange stehen, um ein Gestankspektakel zu erleben. Und wir freuen uns über die Versöhnung zweier Musiklegenden.
Es ist notwendig und es ist möglich, diese Krise zu überwinden. Dabei geht es nicht um das Schicksal einer Partei allein. Es geht um die fundamentale Frage, ob in Zukunft in Deutschland, in dem Land mit der größten Verantwortung in der Europäischen Union, es in Zukunft möglich ist, weiterhin gute Politik zu machen für Frieden, für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Wohlstand und für Klimaschutz. Dafür braucht es Veränderung.
So die Rücktrittsworte des grünen Bundesvorsitzenden Omid Nuripur vor rund 6 Wochen, kurz nachdem die Grünen eine Niederlage bei den brandenburgischen Landtagswahlen erlebten. Mittlerweile gibt es nicht nur für die Grüne Partei einen Neustart, sondern auch für die ganze Regierung. Am 23. Februar wird neu gewählt. In wenigen Tagen beim Grünen Parteitag wird Nuripur sein Amt offiziell niederlegen und hofft damit, Platz für neue grüne Gesichter zu schaffen. Doch wird es den Grünen gelingen, die Wähler zurückzugewinnen? Und hat Robert Habeck tatsächlich eine Chance, Kanzler zu werden? Über all das habe ich mit Omid Nuripur gesprochen und was er zu sagen hat, das hören Sie jetzt. Guten Morgen, Herr Nuripur.
Schönen guten Morgen, Frau Rosenfeld.
Herr Nuripur, es ist erst ein paar Wochen her, dass Sie gesagt haben, die Ampel sei nur eine Übergangsregierung. Aus heutiger Sicht wirken Ihre Worte ja fast schon visionär. Wann ist Ihnen denn zum ersten Mal der Gedanke gekommen, dass diese Koalition nicht bis zum Ende der Legislatur durchhalten könnte?
Als wir letztes Jahr im Dezember nach dem Urteil aus Karlsruhe sehr, sehr viel aufbringen mussten und sehr stark damit beschäftigt waren, einen Haushalt aufzustellen, und wir nicht wussten, ob es gelingt. Es war das erste Mal, dass man das Gefühl hatte, es kann sein, dass es nicht gelingt, dass wir zusammenkommen. Im Nachhinein muss ich sagen, der Dezember letzten Jahres war deutlich schwieriger, einfach in der Mathematik der Haushaltsführung, als das, was wir jetzt zuletzt vorliegen hatten. Aber das war das erste Mal. Dann hatten wir nochmal eine Haushaltsdiskussion Juni, Juli 24, wo es auch nicht klar war, ob wir zusammenkommen. Deshalb haben wir immer versucht, auch in der Parteizentrale die Wahlvorbereitung auch zu fahren, für den Fall das. Und dann sind wir mit einer großen Anspannung alle zusammen ins Kanzleramt am Mittwoch letzte Woche und wussten nicht, was passiert. Wir wussten es alle nicht, bis es ausgesprochen worden ist. Aber bis dahin gab es schon die Möglichkeit, die stand im Raum.
Sie haben als einen Moment, wo Sie sich nicht sicher waren, geht es weiter oder nicht, den Juli diesen Jahres genannt. Und da hat es ja ein Treffen mit der Grünen-Spitze und des Kanzlers gegeben, auf Initiative des Kanzlers, bei dem Sie dann auch dabei waren, Herr Nuripur. Und da hat Olaf Scholz erwogen, im November die Vertrauensfrage zu stellen, also Sie mit der Verabschiedung des Haushalts zu verbinden. Das war im Sommer. Und er wollte damit die FDP unter Druck setzen, bei den Haushaltsverhandlungen einem Überschreitungsbeschluss zuzustimmen, also mehr Schulden aufzunehmen. Und er hat offenbar auch über eine Minderheitsregierung philosophiert. Wie sehr hat es Sie überrascht, dass der Kanzler schon im Sommer solche Gedanken gehabt hat?
Sie zitieren ja gerade Presseartikel, die ich auch gelesen habe. Und ich bin jetzt noch 3 Tage im Amt. Und trotzdem haben wir ja eigentlich ein Anstandsgebot, wenn wir miteinander Vertraulichkeit vereinbaren, dann sollte das auch gelten. Wir haben, wie gesagt, mehrfach das Gefühl gehabt, das kann zu Ende gehen. Sie haben mein Ü-Wort gerade bemüht. Mein Wort von der Übergangskoalition bezog sich nicht auf die Frage, ob die Koalition brechen kann oder nicht, sondern es bezog sich darauf, dass wir das emotionale Vakuum nicht haben füllen können nach einer gefühlten Stabilitätsära Merkel, weil wir einfach zu viel überflüssigen Streit hatten und man muss einfach zur Kenntnis nehmen, das wird nicht besser. Ich habe als 23 jedem erzählt, der Streit ist überflüssig, den werden wir schon noch abstellen. Dann habe ich 24 jedem erzählt, wir müssen den abstellen. Und irgendwann mal ist uns allen der Glaube dran abhanden gekommen, dass wir in Zeiten, in denen die Leute aufgrund der gestapelten Krisensituation hoch verunsichert sind, auch Halt geben. Aber das ist Teil des Auftrags einer Regierung, dass die Leute das Gefühl haben, die wissen, was sie tun und es funktioniert und die streiten sich und dann kommen sie raus und klären dann das Problem. Das haben wir nicht mehr vermocht.
Welche Lehren ziehen Sie denn aus dem Scheitern der Ampel? Auch für künftige Koalitionen?
Das unabhängig davon, wenn die nächste Koalition bildet, die eine anders wirklich, wirklich, das sage ich aus tiefstem Herzen, anders miteinander umgehen müssen. Wir hatten so viele Momente, wo man hinter der Bühne vertrauensvoll miteinander gearbeitet hat, wo man wusste, man schaute sich in die Augen, alle wussten, wie ernst die Lage ist. Und auf der Bühne war dann eine Schlammschlacht. Und ich kenne das ehrlich gesagt eher andersrum, dass man hinter der Bühne sich fetzt und dann gemeinsam was vereinbart und rausgeht und das trägt. Und das ist schlecht für die Demokratie. Kompromisse an und für sich als Kern dessen, was Demokratie ausmacht, auch zu verteidigen, das darf nicht kaputt gehen.
Der SPD-Chef Lars Klingbeil hat jetzt in der Rückschau gesagt, man hätte nach dem Überfall Russlands auf der Ukraine sich eigentlich nochmal zusammensetzen müssen und den Koalitionsvertrag neu aushandeln müssen, weil durch den Krieg in der Ukraine sich alles verändert hat. Teilen Sie diese Meinung?
Nein, explizit nicht. Wir haben einen sehr guten und ich finde wirklich fortschrittlichen Koalitionsvertrag geschrieben. Aber in dem Augenblick, in dem die Energiepreise explodiert sind, in dem Augenblick, in dem die Rohstoffe verknappt worden sind, auch durch den Krieg in der Ukraine und das gekoppelt an die Frage der Situation auf dem Arbeitsmarkt, war klar, dass es nicht mehr geht. Wir hätten ehrlich einfach mal schauen müssen, wo sind denn die Punkte, die nicht mehr gehen werden und das miteinander formulieren. Aber das Ganze wegkippen, das wäre keine Option gewesen, wäre auch falsch gewesen.
Herr Nuripur, Sie treten jetzt von Ihrem Amt als Parteivorsitzender zurück, weil, so Ihre Worte, es einen Neustart braucht. Es sei Zeit für neue Gesichter. Diejenigen, die wie keine anderen als Gesicht der Grünen in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, das sind aber Robert Habeck und Annalena Baerbock. Beide sind noch da. Und die Grünen werden jetzt wie alle drei Ampelparteien in den Wahlkampf gehen mit Kanzler- oder Spitzenkandidaten, die es nicht vermocht haben, in einer Koalition bis zum Ende der Legislatur zusammenzuarbeiten. Sieht so ein Neustart aus?
Ja, weil erstens haben wir die Reißleine gezogen, weil wir in der Parteizentrale zuständig sind für Wahlergebnisse. Wir haben einfach zu viele Wahlen hintereinander verloren. Und das ist meine Verantwortung, das ist unsere Verantwortung. Und gleichzeitig haben wir, ich kann nicht für meine Partei wirklich aus tiefster Überzeugung sagen, sehr, sehr fähige Leute, die haben Robert und Annalena genannt, die es auch können. Und die Tatsache, dass am Ende die Chemie in dieser Koalition nicht mehr gestimmt hat, ist nicht ein Zeugnis von deren Fähigkeiten, sondern ein Zeugnis eben von einer Konstellation, die nicht mehr funktioniert hat.
Den Neustart, den werden Sie begehen mit einem Kanzlerkandidaten Robert Habeck. Zumindest hat Robert Habeck angeboten, Kanzlerkandidat seiner Partei zu werden. Glauben Sie ernsthaft, Herr Nuripur, dass die Grünen eine Chance aufs Kanzleramt haben?
Ja, ernsthaft, weil die Parteienlandschaft in großem Umbruch ist, weil die Dynamik gigantisch ist, weil sie ja wissen, mit welcher Geschwindigkeit es hoch und runter gehen kann. Als Olaf Scholz Kanzlerkandidat wurde, sich das Kanzleramt gerade so mit dem Teleskop angucken. Heute sitzt er seit 3 Jahren da drin. Da geht was. Und wir haben es auch selbst in der Hand, dass wir die Delle, in der wir uns befunden haben, auch verlassen. Und wir sind auf dem besten Weg da.
Also bei der letzten Bundestagswahl, als die Grünen ja erstmals einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin, es war Annalena Baerbock, gestellt haben, da lagen sie in den Umfragen bei über 20%, zwischenzeitlich sogar gleichauf mit der Union, die stärkste Kraft war. Und das Thema Klimaschutz, das war ja nicht zuletzt durch Fridays for Future ganz tief in die bürgerliche Mitte eingedrungen. Und sogar Markus Söder hat ja damals Bäume umarmt. Jetzt sind sie weit unter der 20%-Marke und das Heizungsgesetz, das ja vor allem mit Robert Habeck in Verbindung gebracht wird, ist zum Synonym dafür geworden, dass grüner Klimaschutz ganz tief in das Private eingreifen will. Wie wollen Sie diese Erzählung der grünen Verbotspartei wieder brechen?
Dass es Fehler gegeben hat in diesem Bereich, das wissen alle, allen voran Robert Habeck, er formuliert es auch sehr offen. Dass Markus Söder eine Referenz für gar nichts ist. Wir haben einen Kontinent hier bei uns in Europa, der sich am schnellsten erwärmt. Wir haben gefühlt wöchentlich Jahrhundert Extremwetter und das merken die Leute. Deshalb ist das Thema weiterhin ein zentrales und das Wort der damaligen Bundeskanzlerin, dass es die Menschheitsaufgabe ist und bleibt, richtig.
Das war jetzt ein leidenschaftliches Plädoyer für Klimaschutz. Meine Frage ging ein bisschen in die andere Richtung, die Grünen als Verbotspartei. Also für viele ist die gelbe Sonnenblume nicht mehr das eigentliche Logo ihrer Partei, sondern der moralische Zeigefinger. Also wie wollen Sie das, diesen Ruf, den die Grünen haben, wie wollen Sie den ändern? Oder wollen Sie die moralisch Erhobenen bleiben?
Wir sind nicht moralisch erhoben und werden es auch nie sein. Und ehrlich gesagt, ich bin ermüdet
davon. Warum werden
Sie
dann so wahrgenommen?
Das war sich nett. Und im Zweifelsfall ist es immer mein Fehler, weil ich bin der Parteivorsitzende und für diese Wahrnehmung auch zuständig. Natürlich sollen die Leute essen, was sie wollen. Die sollen fahren, wie sie wollen. Und die sollen auch lieben, wie sie wollen und leben, wie sie wollen und wohnen, wie sie wollen. Das ist überhaupt nicht das Thema.
Wir haben jetzt eine zerbrochene Regierung erlebt, die nicht mehr miteinander zusammenarbeiten konnte. Wir wissen auch, künftige Regierungen werden wieder aus Koalitionen bestehen. Einfach mal so frei assoziiert. Was haben denn die Grünen und die Union gemeinsam?
Dass wir demokratische Parteien sind, wie die SPD und FDP auch.
Das hat aber nicht ausgereicht für eine Koalition, eine demokratische Partei zu sein.
Ja, das stimmt. Man muss natürlich miteinander sprechen, welche Gemeinsamkeiten es gibt. Und ehrlich gesagt, bei zentralen Fragen ist mein Eindruck, dass die CDU noch gar nicht so klar ist, was sie denn eigentlich will, weil sie immer noch damit hadern, wie sie denn eigentlich umgehen wollen mit dem Erbe von Angela Merkel. Also die Art, wie Hendrik Wüst oder Daniel Günther über Migrationsrecht sprechen, ist sicher nicht vergleichbar, auch noch vergleichbar mit dem, wie Markus Söder oder Jens Spahn darüber sprechen. Und die Union muss für sich mal klären, was sie will, dann kann man darüber reden, ob was passt oder nicht.
Herr Nuripur, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
Ich habe zu danken.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da wurden neue Zahlen der US-amerikanischen Baumarktkette Home Depot veröffentlicht und unsere Frau an der Wall Street weiß, wie sie ausgefallen sind. Einen schönen guten Morgen nach New York, einen schönen guten Morgen, liebe Anne.
Hallo Dagmar. Ja, Home Depot konnte im abgelaufenen Quartal seinen Umsatz um 6% steigern im Vergleich zum Vorjahresquartal. Besonders die Hurricanes spielten Home Depot da in die Karten, weil nach den ganzen Zerstörungen so viel repariert und wieder aufgebaut werden musste. Home Depot hob deshalb jetzt auch seine Jahresprognose an und erwartet jetzt einen Umsatzanstieg von etwa 4%. Trotz des Umsatzwachstums sank der Nettogewinn allerdings um 3,7%. Die Kunden würden wegen der höheren Zinsen und der unsicheren Wirtschaftslage größere Projekte aufschieben, auch wenn die Nachfrage nach Renovierungen grundsätzlich besteht. Die Anleger reagierten mit einem Aktienminus von 1,3%.
Und Anne, sag uns, was bewegt die Menschen an der Börse sonst noch diese Woche?
Ja, die Anleger haben sich etwas die Worte der ehemaligen Fed-Präsidentin Loretta Mester zu Herzen genommen. Sie sagte, dass die Notenbank im nächsten Jahr möglicherweise weniger Zinssenkungen vornehmen wird, falls die von Donald Trump vorgeschlagenen globalen Zölle wirklich umgesetzt werden. Unter der neuen republikanischen Regierung könnten sich die wirtschaftlichen Aussichten ändern, was zu weniger als den zuvor erwarteten 4 Zinssenkungen führen könnte. An den Märkten gab es darüber hinaus auch die ersten Gewinnmitnahmen nach der Trump-Rally. Der Dow Jones schloss mit einem Minus von 0,9%, der S&P 500 ging mit 0,3% aus dem Handel und an der Nasdaq stand ein leichtes Minus von 0,1%.
Und Dagmar, was geht eigentlich gar nicht?
Dass sich tausende Menschen freiwillig einer geruchsintensiven Tortur unterziehen. Im Botanischen Garten von Geelong, einer kleinen australischen Stadt südlich von Melbourne, standen Menschen stundenlang Schlange, um Zeuge eines seltenen Naturphänomens zu werden. Die Blüte der Amor Phophallus titanum oder auch Titanenwurz. Alle wollten mit ansehen, wie sich das tiefpurpurne Blatt der größten Blume der Welt langsam entrollt und den riesigen gelben Kolben offenbart. Das geschieht übrigens nur alle paar Jahre und die Blume steht dann auch nur für maximal 2 Tage in der Blüte. Ein seltenes Spektakel also, das schön anzusehen ist, aber ein strenger, unangenehmer Geruch füllt währenddessen das Gewächshaus. Die Titanenwurz wird auch Leichenblume genannt und diesen Namen hat sie sich redlich verdient. Während ihrer Blütezeit verströmt sie nämlich einen bestialischen Gestank. Oder wie ein Kind eines der Besucher im Interview so schön sagt:
Smells like dead possum.
Der Geruch ist aber kein Unfall der Natur, nein, es ist die Klugheit der Evolution, die hier zu riechen ist. Eine raffinierte Methode der Pflanze, Aaskäfer und Fliegen zur Bestäubung anzulocken. Doch statt der Käfer zog die Leichenblume in Geelong tausende Menschen an, die nicht nur Geduld, sondern auch einen gestellten Geruchssinn brauchten. Düfte sind die Gefühle der Blume, hat Heinrich Heine geschrieben. Im Fall der Titanenwurz gilt: Manchmal sind auch die Worte großer Dichter einfach nur
Hurz! Hurz!
Und Dagmar, was hat dich heute überrascht?
Dass zwei verletzte Männerseelen wieder zueinander gefunden haben. Simon & Garfunkel, die mit zarten Stimmen und virtuosen Songs den Summer of Love mitprägten und die den Weltschmerz der Hippies zum Klingen brachten, sie sind wieder Freunde.
Home, where my thoughts escaping. Home, where my music's playing. Home, where my love lies waiting silently for me.
Denn ihre Beziehung war nie einfach. Auf der einen Seite war da der geniale, aber introvertierte Songschreiber Paul Simon, der sich selbst nicht so richtig leiden konnte. Und auf der anderen Seite der gut aussehende, selbstbewusste, großspurige Sänger Art Garfunkel. Paul fühlte sich oft zu wenig beachtet und in den Schatten gestellt, obwohl er, Paul, doch der musikalische Mastermind war. Und dann bekam der schnöselige Garfunkel auch noch Filmangebote. Art hingegen fühlte sich provoziert, als Paul Simon der Plattenfirma neue Alben zusagte, ohne ihn vorher zu fragen. Und als ein Kritiker einmal nach einem Konzert schrieb, Art Garfunkel erwies sich als großer Mitsänger von Mr. Simon, kam es fast zur Prügelei zwischen den zwei Musikern. Und in der Folge gab es oft Trennung. 1970 gingen sie erstmals getrennte Wege nach ihrem Jahrhundertsong Bridge Over Troubled Water. ...1981 dann die große Reunion in New York. Direkt danach stritten die beiden wieder um Tantiemen und wer beim Schreiben der Songs welchen Anteil gehabt hatte. So ging es hin und her, jahrzehntelang. Noch vor wenigen Jahren nannte Art in einem Interview seinen Ex-Band-Kollegen Paul einen Idioten. Und jetzt? Jetzt sind die beiden 83 Jahre alt und haben sich bei einem Mittagessen ausgesprochen und versöhnt. Zwei Großmeister des Folks rauchen die Friedenspfeife. Art erzählte der britischen Times, er habe geweint, als ihm bewusst wurde, wie sehr er Paul verletzt hatte. Männerbands, die sich zerstreiten, ein wiederkehrendes Motiv der Popgeschichte. Beispiel Guns N' Roses. Der wilde Draufgänger Axl Rose und der stille Gitarrist Slash liebten und hassten sich. Axl ließ die Bandmitglieder Verträge unterschreiben, die sie zu seinen Angestellten machten. Slash war empört. Dass Slash mit Michael Jackson zusammenarbeitete, sah Axl wiederum als Verrat an. Nach 20 Jahren Streit versöhnte man sich 2016. Beispiel Modern Talking. Der Geschäftsmann Dieter Bohlen und der Sänger Thomas Anders trennten und versöhnten sich auch immer wieder. Nach der zweiten Trennung sagte Anders der Bild:
Und ich hatte wirklich auch die berechtigte Hoffnung, dass er sich vielleicht verändert hatte. Das weiß ich nun nach dem Ende von Modern Talking 2, dass es nicht so ist.
Mittlerweile haben auch die beiden sich wieder vertragen. Aber Modern Talking am Ende dieses Podcasts, das erspare ich Ihnen. Dann doch lieber den Good Old Sound of Silence.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence.
Bleiben Sie aufrecht, irgendwie. Ihre Dagmar Rosenfeld.
In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp. When my eyes were stabbed by the flash of a neon light, it split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dare disturb the sound of silence.